Also Gott behütet uns vor allem Bösen, vor allem Unheil und wird unser Leben behüten. Und heute in der Lektion haben wir etwas Interessantes durchgenommen. Und dazu Ergänzung habe ich eine, passt meine Predigt heute ganz gut dazu, habe ich gedacht. Ich muss mal zu mir her tun. Jo, hopp. Was denkt ihr? Der junge Mann wurde behütet, weil Gott ihn liebt. Liebt Gott euch? Könnt ihr irgendetwas tun, damit Gott euch noch mehr liebt? Was denkt ihr? Nein. So wie Eltern ihre Kinder lieben, die Kinder können nichts dazu tun, dass die Eltern die Kinder noch mehr lieben. Machen wir die Frage mal umgekehrt. Was könnt ihr tun, damit Gott euch weniger liebt? Auch nichts. Wir können nichts tun, was er mehr liebt und weniger liebt. In Römer Kapitel 10 heißt es, Gottes Liebe ist so groß, dass es nichts von ihr trennen kann. Kein Unheil, nichts Mächtiges, nichts Schlimmes. Gott liebt uns einfach von sich aus. Und so möchte ich euch heute eine Geschichte betrachten, eine Lebensgeschichte. Also ich selbst höre gerne Geschichten an, Lebensgeschichten. Am besten, wenn sie mit einem Happy End enden, wenn sie glücklich ausgehen. Und so eine Lebensbeschreibung möchte ich mich mit euch heute mal anschauen. Da gab es einen jungen Mann, 12 Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen, 12 Jahre, so wie die Jungen hier waren? Und dieser Mann, dieser Junge, hat einen Vater gehabt, hatte einen Beruf. Und der Junge hat mit 12 Jahren den Beruf seines Vaters übernommen. Was war das für ein Beruf, den sein Vater hatte mit 12 Jahren? Der Vater war König. Und mit 12 Jahren durfte der Kleine mitregieren, 3 Jahre gemeinsam. Da ist der Vater gestorben, hat König weitergelebt. Und dieser König von 12. Lebensjahr an hat 55 Jahre in Juda gelebt und regiert, in Jerusalem. Und die Rabbis, die Schriftgelehrten der Juden, konnten nicht verstehen, warum dieser König 55 Jahre lang regieren konnte. Schlagen wir mal auf. Er hieß Manasse. Manasse, vielleicht wisst ihr das, ursprünglich war der älteste Sohn von Josef. Und Josef hat seinen Jungen Manasse genannt, und das heißt ja, vergessen lassen. Und Josef hat gesagt, mein erster Sohn, den nenne ich Manasse, denn Gott hat mich vergessen lassen, mein Unheil, was mir zugestoßen ist. Und aus diesem Manasse ist ein großes Volk geworden, der Stamm Manasse, und ging in Israel mit rein. Und jetzt haben wir einen König hier, Hiskia, sie ist der Vater von dem Manasse, hat seinen Sohn auch Manasse genannt. Und warum? Weil er 3 Jahre vorher todkrank war, geheilt worden ist. Und 3 Jahre später ist ein Kind gekommen, ein Junge, hat er gesagt, diesen Jungen nenne ich Manasse. Schlagen wir mal auf, 2. Könige, Kapitel 21. Da heißt es, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Wer von euch hätte Lust, mit 12 Jahren König zu werden? Und er regierte 55 Jahre lang zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefzibach. Aber Vers 2 geht schon los, warum das Problem bei den Rabbis bestand. Er tat, was dem Herrn missfiel, nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Und baute wieder die Höhen auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Und richtete den Baal Altäre auf und machte ein Bild der Aschera, wie Ahab, der König von Israel, getan hatte, und betete alles Heer des Himmels an und diente ihnen. Die Vorfahren der Israeliten, heute in Lektion haben wir das durchgenommen, die zogen ja mit Mose aus Ägypten in das Land Kanaan, wanderten aber vorher 40 Jahre durch die Wüste, gingen mit Josua über den Jordan hinüber und haben dann diese Region Kanaan in Besitz genommen. Eine einzige Bedingung hat Gott gestellt und die war, sie sollten vermeiden, sich mit den vorherrschenden heidnischen Ritualen einzulassen, mit diesen Baalen einzulassen und solche Praktiken nicht zu tun, weil sie würden sie ja von Gott wieder wegführen. Und jetzt, einige Jahrhunderte später, ist ein GAU eingetreten. Ein GAU, G-A-U, wisst ihr, was das bedeutet, wenn ein GAU eintritt? Der größte anzunehmende Unfall. Ein GAU ist zum Beispiel Tschernobyl gewesen oder Fukushima, Fukushima. Also wenn ein Atomkraftwerk mal in die Luft geht, dann ist ein größter anzunehmender Unfall passiert. Und so ein GAU ist jetzt hier in Israel eingetreten. Schauen wir uns mal an, ich muss mal zu ihr einschalten. Können wir mal das Bild hinten an die Wand werfen? Hier seht ihr, also das ist also mein Handyfoto, ganz aktuell aus Kanaan mitgebracht, vor kurzem aufgenommen. Hier seht ihr einen König links, rechts seinen Diener und in der Mitte ein Zeichen, oben diesen Halbmond mit der Sonnenscheibe dazwischen. Also hier wird also der Mond angebetet und die Sonne. Das war so ein aktueller Anbetungsort damals. Wir sehen, er machte er baute wieder die Höhen auf, Vers 3, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Dann wurde der Baalskult eingeführt. Hier seht ihr mal so einen Baal, auch ganz aktuell. Das ist der Wettergott Hadad, heißt er. Und heißt es hier wieder, man macht ein Bild, sie richteten dem Baal Altäre auf. Das ist ein Originalaltar aus dieser Zeit. Und da wurde es hier vorgestanden und Opfer gebracht und Rituale gemacht, um diesen Baal anzubeten. Und Vers 4, er baute Altäre auf, aber vorher noch, er betete alles Herr des Himmels an und diente ihnen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, aber heutzutage kennen wir das auch noch. Fast jede Zeitung hat Sternzeichen drin und viele Leute richten ihr Leben nach diesen Sternzeichen aus. Also hat sich nichts verändert von damals zu heute. Aber die Sterne sind aber ein paar tausend Lichtjahre von uns entfernt und sollen uns hier beeinflussen. Und je nach Sternlage damals wurde eben die politische Situation beurteilt, wonach sich der König gerichtet hat. Dann heißt es, er baute Altäre auf im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hat, ich will meinen Namen zu Jerusalem wohnen lassen. Also solche Altäre wurden auch im Tempel Gottes aufgebaut. Und er baute allem Heer des Himmels Altäre auf, in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Also wenn jetzt die Leute damals zum Gottesdienst gegangen sind, müsst ihr euch vorstellen, die kommen hin, möchten jetzt ein Schaf mitbringen oder ein Stier zum Opfern, wegen ihren Sünden, und kommen zum Tempel hin und plötzlich ist der Tempel voll mit diesen ganzen Götzenbildern. Kennt ihr Zwillinge, Schütze, was es so alles gibt, kennt ihr nicht alle. Stier und so, ja. Es kommt aus dieser Zeit noch. Und dann heißt es weiter, er ließ, Vers 6, er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen, hielt Geisterbeschwörer und Zeichendeuter und tat viel von dem, was der Herr, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Auf Vogelgeschrei achten war damals eine sehr wichtige Sache. Schreit es starr oder nicht? Gibt es das heute noch? Wenn ihr mal nach England gehen solltet, in den Tower, da wird festgestellt, dass am Tower dort Raben gehalten werden. Schwarze Raben, ganze Menge, die fliegen da rum. Wird als Vogelschrei geachtet. Und warum? Weil es gibt eine Voraussage, die sagt, wenn die Raben nicht mehr am Tower sind, dann stirbt das Königshaus aus. Also muss man Raben halten. Ja? Oder, was ich jetzt auch vor kurzem interessant fand, ich war in einem Kaufhaus, in einem großen Kaufhauszentrum gewesen, also ein riesen Einkaufszentrum, ein sehr, sehr großes, sehr modern. Und neben der Rolltreppe zu dem Parkhaus, zu den Autos Parkhaus, da war plötzlich ein Zelt da gestanden, das ist das hier für ein Zelt, stand drauf hier, Frau Dusnell da so und so, legt für sie Tarotkarten aus, macht Handzeichen lesen, schaut in die Kristallkugel, um ihre Zukunft, ihre Liebe, ihre Geschäfte zu beurteilen. Ich dachte, hä, was ist das denn? Jahr 2019. Also nicht irgendwann mal. Also das hat mich jetzt sehr erstaunt, muss ich sagen. Und wir sehen hier, baut er allem Herr des Himmels Altäre auf. Vogelgeschrei, hier Zeichenbeschwörer, Zeichendeuter. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen. Also wenn das durchs Feuer gehen heißt, so ein Gott wie hier, wie ihr gerade seht, Mitte ist ein großes Loch, dahinter war ein Feuer gemacht, ein Riesenfeuer. Da haben die kleinen Babys hergenommen, durch das Loch, in das Feuer reingeworfen. Also war nicht nur so ein kleiner, das Feuer gehen, so was Nebensächliches. Warum hat er es eigentlich gemacht? Dass er seinen Sohn bei so einem Fest geopfert hatte. Er wollte eigentlich nur den Segen der Götter haben. Er wollte gesegnet sein. Da war er auch bereit, seinen Erstgeborenen zu opfern. Und interessanterweise wird auch so berichtet hier, so tat er viel von dem, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er machte das richtig in Provokation gegen Gott. Und er stellte, Vers 7, er stellte auch das Bild der Aschera auf, das er gemacht hatte. Da habt ihr so ein, das ist ungefähr sowas in der Art, könnt ihr euch das vorstellen? Und zwar hat er das gemacht in das Haus, von dem der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich erwählt habe, aus allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern gegeben habe. Dann kommt eine Bedingung, sofern sie alles halten und tun, was ich geboten habe. Das ganze Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen geboten hat. Vers 9, aber sie gehorchten nicht. Wie geht es dann weiter? Sondern er verführte das Volk, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dieser König regierte 55 Jahre. Also kein Wunder, dass die Rabbiner sich schwer getan hatten, das nachzuvollziehen. Und dann Vers 10 bis 15. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach, als die Propheten kamen zum König direkt hin, haben mit ihm gesprochen, haben sie ihm gesagt, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel getan hat, die ärger sind als alle Gräuel, die die Ammoniter getan haben, die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Judas Sündigen gemacht hat mit seinen Götzen, darum spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will Unheil über Jerusalem und Juda bringen, so dass es dem, der es hören wird, beide Ohren gelten sollen. Und ich will an Jerusalem die Messschnur anlegen, wie an Samaria, und das Lot, wie in das Haus Ahab. Und will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt, und will es umstürzen. Und wer von meinem Erbteil übrig bleiben wird, den will ich verstoßen und will sie geben in die Hände ihrer Feinde, dass sie Raub und Beute aller ihrer Feinde werden, weil sie getan haben, was mir missfällt und mich erzürnt haben, von dem Tage an, da ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf diesen Tag. Das war die Rede der Propheten an König und an das Volk. Vers 16, auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, also unschuldig, bis Jerusalem ganz voll war, außer der Sünde, die er durch die er Judas Sündigen gemacht hatte, dass sie taten, was dem Herrn missfiel. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine Sünde, die er getat, siehe, da steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Das wäre mal so eine Geschichte, wo man sagen könnte, naja, so ein Diktator, der da war, können wir ja übergehen, braucht man sich nicht weiter beschäftigen. Also wenn ihr so seht, wie das so gelaufen ist. Vers 16 und 17 heißt es hier, da vergoss Manasse viel unschuldiges Blut. Das heißt, der König, seine Helfer und Helfershelfer gingen in die blutige Verfolgung über. Jeder Prophet, der was sagte, wurde kopfkürzer gemacht. Und wie gesagt, wir könnten jetzt damit aufhören und können sagen, der ist gestorben, fertig, aus. Aber die Bibel ist ja geschrieben nach 1. Korinther 10 als Beispiel, als Warnung für uns, dass wir das lernen sollten. Darum schlagen wir mal auf, als Ergänzung, was uns die Bibel noch sagen möchte, 2. Chroniker 33. 2. Chroniker 33. Und da ab Vers 9. Aber Manasse, 2. Chroniker 33, ab Vers 9. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor dem Volk Israel vertrieben hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Zu dieser Zeit des Manasses lebten mehrere Propheten. Einen kennt ihr. Wisst ihr, welcher Prophet damals lebte zur Zeit von Manasse? Jesaja lebte da. Und Jesaja nennen wir den König der Propheten. Warum? Denn wenn das Wort des Herrn zu Jesaja geschah, hat es niedergeschrieben in Versform. Hat sich die Mühe gemacht, Jesaja ist im Hebräischen alles in Versform aufgeschrieben. Aber Jesaja wurde vom König Manasse brutalst umgebracht. Ja. Und also es heißt es hier, und wenn der Herr, Vers 2. Chroniker 33, Vers 10, wenn der Herr zu Manasse sein Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Da heißt es Vers 11, darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln, legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Das kann man so locker überlesen, aber wenn ihr euch das klar macht, die meisten Bilder, die ich habe, sind von dem Pergamonmuseum aus Berlin. Hier seht ihr, links ist eine große Figur, diese hier. Hier rechts habt ihr eine Figur und noch eine Figur. Und hier vorne seht ihr etwas dran. Das heißt, dieser König wurde also gefangen genommen, in goldenen Fesseln, wurden in Gold gemacht für ihn, aber wurde gefesselt und bekam einen Nasenring durch die Nase durch. Und der Weg von Jerusalem nach Babel war mindestens 6 Wochen. 6 Wochen lang zog ein Soldat ihm in der Nase tick, 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 dahin. Seht ihr hier noch ein bisschen genauer? Das ist der König und sein Sohn. Und hier könnt ihr diesen Ring erkennen. Der wurde hier durch den Mund gemacht. Der Sohn hat hier vorne seinen Ring dran. Das heißt, hier, da kamen die Obersten des Heeres des Königs von Assur, nahmen Manasse gefangen in Ketten und brachten ihn nach Babel. Also am goldenen Ring gezogen, wurde er hingeschleppt. Und jetzt geschieht Folgendes. Jetzt ist er in der Trübsal. Der König, der vorher sehr arrogant war, über alles herrschte und Leben und Tod in der Hand hatte, ist jetzt plötzlich ein kleiner, mickriger Gefangener, nicht besser als alle anderen. Und die gefangenen Könige wurden oft schlechter behandelt als die normalen Gefangenen, weil sie ja die Anführer der Revolution waren sozusagen. Ist voll frustriert und ohne menschliche Hoffnung auf irgendeine positive Zukunft. Denn die Könige der Assyrer wurden so lange gehalten, bis sie eben gestorben, genauer gesagt verreckt sind. Aber jetzt, wie er da drin ist, merken wir, kommt es zum Nachdenken über sein bisheriges arrogantes Leben. Und er merkt, dass seine überhebliche Lebenseinstellung auf Sand gebaut war. Und jetzt durch das brutale Schicksal als mickriger kleiner Gefangener ist er zusammengebrochen. Das heißt Vers 12, als er in Angst war. Oder könnte in Angst sein, denn wenn ihr das Bild hier anschaut, original Handybild von letzter Woche, kann man das so sagen, neueste Nachrichten von RTL Plus. Hier seht ihr die Soldaten, hier vorne seht ihr mit den Fesseln hier jemand gefangen, der andere hier ist ja hinten festgemacht worden und die Soldaten erhalten in der Hand, wenn ihr es genau hinschaut, die Köpfe ihrer Soldaten, der Gegner, der Feinde der Gegner. Also so ein Volk war das, zu dem Jona hingesandt worden ist, darum müsst ihr dann Jona verstehen, wenn das so ärgerlich ist. Und das ist aus der Originalzeit ungefähr von Manasse. Also es war nicht einfach so, dass man so lesen kann, naja, ist halt hingeführt worden, fertig, aus. Er war in Angst, er flehte zu dem Herrn, seinen Gott. Es ist die Frage, würdet ihr so einen Mann, nach dem, was wir jetzt gehört haben, noch gern haben, noch liebevoll haben, noch Liebe für ihn haben? Was würdet ihr, wie würdet ihr mit so einem kleinen Hitler umgehen? So einem SS-Offizier in dieser Art. Es heißt, er flehte zu dem Herrn, seinen Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Ist er schon mal bewusst geworden, was demütigen heißt? Also hat mehrere Bedeutungen. Wenn ich jetzt jemanden demütige, dann stelle ich mich über den anderen, mache ihn verächtlich. Aber Demut als innere Lebenshaltung ist eine sehr wertvolle Haltung. Denn Demut lässt mich nicht über den anderen erheben. Heißt, er demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Vorhin haben wir noch gelesen, er provozierte Gott absichtlich. Und jetzt ist er plötzlich festgestellt, wenn er sich demütigt, er merkt, dass seine ganze Arroganz, die er drauf hatte, die war umsonst. Er ist nicht der König. Er stellte fest, Gott ist der König, Gott ist der Herrscher über mein Leben. Und was ich jetzt so interessant finde bei dieser Sache, ist, wir haben es gesehen, es gibt eine Zeit, wo Manasse ungläubig war. Es ist eine Zeit, wo er jetzt gläubig wird. Das heißt dann, und als er bat, ließ sich der Herr erbitten. Und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Nur mal bis daher. Die Frage unseres Glaubens ist ja, jeder glaubt ja an Gott, an uns, aber jeder hat seine eigenen Gottesvorstellungen. Und unsere Gottesvorstellungen machen unser Glaubensleben aus. Im Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Oder, was haben wir aufgeschrieben hier? Psalm 51, Vers 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, was du Gott nicht verachten. Zerbrochenes Herz, zerschlagener Geist, das hört sich so sehr, sehr brutal an, so frustrierend, depressiv. Aber wissen, wenn wir zu Gott kommen, heißt es in einem anderen Vers, Gott führt uns zu einer Reue, die niemanden bereut. Und wenn wir echt wirklich darüber unser Leben nachdenken, wie sündig wir sind, was wir zu bereuen haben, und Gott gibt uns die Vergebung, dann können wir aufatmen. Wir können alle unsere Schlechtigkeiten, und keiner war so schlecht wie Manasse, denke ich, von uns hier, die wir hier sind, wir können das alles Gott vorlegen und Gott vergibt uns. Als er demütigte sich vor dem Gott seiner Väter und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Das heißt, hier geschieht echt ein Wunder, was normalerweise Assyrer nicht gemacht hatten. Sie setzen ihn als König wieder ein. Er bekommt die alte Macht zurück. Plötzlich ist er wieder so mächtig, wie er vorher auch war. Was macht er mit seiner Macht jetzt? Da erkannte Manasse, dass Jahwe, der Herr, Gott ist. Schauen wir mal weiter. Vers 15 bis 17. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berg des Hauses des Herrn in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Etwas Wichtiges, wenn wir zu Gott kommen, er uns reinigt, sollten wir auch lernen, die fremden Götzen, die wir haben, die fremden Götter, Götzen, Altäre, die wir gebaut haben, irgendwelchen Idolen, die wir so drauf haben, hinausschmeißen vor die Stadt und kaputt machen. Er warf sie hinaus vor die Stadt. Und als nächstes, er stellte den Altar des Herrn wieder her. Viele Leute sagen ja so im esoterischen Bereich, wenn wir kontemplatives Beten machen wollen, dann müssen wir uns entleeren, ganz leer werden. Aber die Bibel sagt uns nicht, dass wir entleert werden sollen. Wir sollen die Götzen wegschmeißen, die wir haben, und stellt den Altar des Herrn wieder her. Wir sollen also wieder unsere Andachten machen mit Gott, sein Wort auf uns wirken lassen. Und er opferte darauf, auch interessant, er opferte auf diesen Altar Dankopfer und Lobopfer. Das ist auch so ein Punkt. Wenn wir traurig sind, sollen wir Lieder singen. Nach Korinther steht es drin. Und er befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem Gott, die Reden der Seher, die zu ihm geredeten, im Namen des Herrn, im Gottes Israel, siehe, da steht geschrieben in den Geschichten der Könige von Israel. Und sein Gebet, wie der Herr ihn erhörte und alle seine Sünde und Missetat und die Stätten, wo er die Opferhöhen baute und die Bilder der Aschera und der Götzenbilder aufstellte, ehe er sich demütigte, siehe, da steht in geschrieben in den Geschichten der Seher. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern, sie begruben ihn in seinem Haus. Und sein Sohn Ammon wurde König an seiner Stadt. Also das wäre das Teil von Gott, gesehen Manasse vor seiner Bekehrung, nach seiner Bekehrung. Aber das eigentliche ist der dritte Teil dieser Lebensgeschichte. Denn das Erstaunliche ist für mich nicht so sehr das Verhalten, die Reue, die Bekehrung des Manasse, sondern was erstaunlich ist, eigentlich der Gott des Manasse. Denn unsere Glaubenseinstellung hängt ja von unserem Gottesbild ab. Und die ganze Bibel zeigt uns einen Gott, dessen Thron auf Gerechtigkeit aufgebaut ist, der ist sehr gerecht, nimmt uns beim Wort, und auf Liebe aufgebaut ist. Und er lässt uns Freiheit in unserer Lebensgestaltung. Wir können Dreher, Schlosser, Schweißer, Verwaltungsbeamter werden, Lehrer werden, Ärzte werden, Krankenschwester werden, Altenpfleger werden, ist egal, was wir werden. Wir können. Gott lässt uns totale Freiheit. Wenn jemand sein Abitur hat, seine Schule fertig hat, kann er machen, was er möchte. Aber es heißt in Prediger 12, Vers 13 und 14, sehr wichtiger Satz, gilt für uns alle Menschen, Prediger 12, Vers 13 und 14. Das kennt ihr wahrscheinlich die meisten auswendig. Es geht hier um die Hauptsumme, Prediger 12, Vers 13 und 14. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Wir haben ja viele Lehren, physikalische Lehren, chemische Lehren, psychologische Lehren, Philosophien, alles Mögliche. Aber die Hauptsumme aller Lehre, was ist das? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Da kommt die Begründung dazu, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles. Was verborgen ist, es sei gut oder böse. Und nach Hebräer 10 heißt es, nach dem Tod das Gericht. Und daher fürchte Gott, er halte seine Gebote, das gilt für alle Menschen, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, sei gut oder böse. Die Frage ist, wie ist denn jetzt Gott? Und wenn er daran denkt, wie diese Leute so waren, finde ich immer Jona sehr interessant für mich, weil Jona war ein gläubiger Mensch, der kannte Gott und er sollte auch nach Ninive gehen, auch zu den Assyrern. Und sollte dort ihnen Bescheid sagen, wie es lang geht, hat er ja auch gemacht. Und dann hat Gott sich erbarmt über das Ninive. Da heißt es dann hier, interessanterweise, und es missfiel Jona 4, Vers 1 und 2, es missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Lande war? Deshalb floh ich nach Tarsis, denn Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das haben wir schon in 4. Mose 14, Vers 18 heißt es auch dort. Der Herr ist langsam zum Zorn, groß an Gnade und Schuld, der Schuld und Treue pro vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Und ich denke, dass keiner von uns so böse wie Manasse war. Aber wenn wir merken, dass der Heilige Geist zu uns spricht und uns in seinem Herzen anrührt und uns zeigt, wo wir Fehler haben, dann sollten wir zu Gott kommen, ihn um Vergebung bitten. Denn wir alle leben von Vergebung. Und wir sollten auch innerhalb unserer Gemeinde sehr vergeben. Denn interessanterweise habe ich festgestellt, dass meistens je näher uns die nächste Person ist, umso weniger vergebungsbereit sind wir. Die meiste, den größten Hass, oder das heißt Hass, Hass heißt ja nichts anderes wie Vernachlässigung, ist zwischen Ehepartnern, wo man sich erst lernt man sich kennen, dann kommen zwei zusammen, dann lernt man sich immer näher kennen. Und dann muss man lernen zu vergeben. Man muss lernen, seinen Kindern zu vergeben. Man muss lernen, den Geschwistern in der Gemeinde zu vergeben. Ich habe immer auch bei meinen Patienten festgestellt, früher schon, dass zwischen Familie A und B gab es zwar Ärger, konnten sie auseinanderräumen, aber zwischen Anton und Schorsch, wenn es da Ärger gab, das hat lang gedauert, bevor sie sich wieder vertragen hatten. Je näher wir dran sind, umso mehr höher werden die Mauern gebaut. Aber ich denke, wir alle leben von der Vergebung, die Jesus uns schenkt. Und deshalb dürfen wir diese Freundlichkeit ruhig an unsere Familienmitglieder weitergeben und an unsere Glaubensgeschwister, ganz wichtig. Aber wir sind manchmal so, wie die Geschichte, die ich jetzt vor kurzem gelesen habe, die fand ich sehr interessant. Die ist passiert vor 100 Jahren in Hannover auf dem Land. Ein Landarzt war da und der Sohn erzählt diese Geschichte von ihm und seinem Vater. Die haben sich im Wohnzimmer unterhalten. Plötzlich klopft es von draußen. Sie machen die Tür auf. Kam eine Frau an und sagte, Herr Doktor, Sie müssen unbedingt sofort mitkommen. Der Sohn von meinem Chef, der ist vom Baum gefallen. Da liegt es am Boden und schreit vor Schmerzen. Und dann hat der Doktor seinen Koffer schon mitgenommen. Der Sohn kam mit. Sind sie rausgerannt in den Garten von den Bauern, wo es vorher passiert ist. Da lag der Sohn am Boden dann. Daneben standen seine Mutter und sein Vater. Und der Vater war schon richtig aufgeregt und man sah ihm richtig an, dass er wütend war. Und die Mutter hat ganz traurig geweint. Und der Vater, der Arzt hat diesen Jungen erstmal untersucht und hat mitbekriegt, was ist denn passiert. Ja, der Junge ist hochgekrabbelt im Birnbaum. Du weißt ja immer, die letzte Frucht ist die beste. Ja? Und dann wollte er da hingehen. Da ist der Ast abgebrochen und dann ding, 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 ding. Ist er durch die Äste durchgefallen, bis zum Boden runter. Lag auf dem Rücken. Jetzt untersucht ihn der Arzt, schaut das Becken an, merkt, es ist gebrochen. Und die Rippen waren gebrochen. Geht in die Wirbelsäule gebrochen. Hebt man dein Bein hoch, geht nicht. Und der Junge hat sich untersuchen lassen, auch dabei geschrien, und dann fragt er, Herr Doktor, wie ist es? Muss ich sterben? Und noch bevor der Arzt was sagen konnte, hat der Vater geantwortet, ganz zornig, hat gesagt, na klar wirst du sterben, du bist so ungehorsam gewesen und jetzt erhältst du die gerechte Strafe. Es geschieht dir recht, weil du so dumm bist, hättest du auf mich gehorcht, wird es nicht passiert. Richtig, voller Wut hat er es ihm gesagt. Und der Junge war ganz erschrocken, als sein Vater so reagierte, war ganz bleich, er war vorher schon bleich und lag er da und wurde sehr traurig. Dann hat sich seine Mutter hingekniet, zu ihm hat gesagt, lieber Junge, du weißt doch, wenn wir abends unsere Andacht gemacht hatten, habe ich doch immer was vorgelesen von Jesus. Und du weißt doch, Jesus liebt dich mehr, als ich dich liebe. Und wenn du jetzt einschlafen wirst, wirst du im Paradies aufwecken. Wenn Jesus wiederkommt, wir beide werden uns wiedersehen. Gemeinsam im Paradies, dann wirst du gesund sein, wieder laufen können. Dann wurde der Junge wieder entspannter und freundlicher und sagte, ja Mutter, es wird schön sein, ich freue mich auf dich, wenn wir uns wiedersehen werden. Und mit diesen Worten auf den Lippen ist er eingeschlafen. Also die Geschichte ist vor 100 Jahren in Hannover passiert. Aber sie zeigt sehr deutlich für mich den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Der Vater, kann man sagen, hat er rein rechtlich gesehen Recht. Weil dies ist ja nur geschehen, weil er ungehorsam war. Und das Ganze war die Folge seines Nicht-Hören-Wollens. Aber die Mutter zeigt die Gnade, die Liebe Gottes zu uns, obwohl wir das nicht verdienen. Die Frage ist, sind wir bereit, die Hand Jesus zu ergreifen? Oder sind wir so, wie Leonardo da Vinci es gezeichnet hat in der Sixtinischen Kapelle in Rom? Da seht ihr, wie hat er Gott gezeichnet, der so aktiv die Hand ausstreckt und Adams Hand ergreifen möchte. Und Adam hängt dann dort nur so symbolisch, hat Leonardo da Vinci es sehr gut dargestellt, Verhältnis Gottes zu uns aktiv und das des Menschen so passiv. Aber Jesus kam ja zu uns auf dem Planeten, obwohl Jesus ja der allmächtige Gott ist, der alles geschaffen hat. Und er will uns aus unserem sündigen Dasein retten, uns nicht für ewig zu verlieren. Und der Manasse, merken wir, hat das auch erkannt. Er demütigte sich, das heißt, er bereute sein bisheriges sündiges Leben. Und als er von Gott die Chance bekam, für ihn aktiv tätig zu sein, hat er es auch gleich ergriffen. Auch wenn er ganz Juda nicht mehr zur Umkehr bringen konnte, versuchte er sein Bestes zu geben. Manasse zeigte Reue, Buße, Umkehr und Vertrauen in Gott, dem Vater. Und ich denke, Manasse wird eines Tages im Paradies sein. Und stell dich mal vor, folgende Situation, Manasse wird im Paradies sicherlich sein, aber wem wird er dort begegnen im Paradies? Jesaja. Wird Jesaja begegnen. Und dann wird er sagen, hä? Wie, der ist auch da? Jesus, wie kommt das? Wir haben ja dann 1000 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, wer im Himmel ist und wer nicht. Ich weiß nicht, welche Jesajas wir begegnen werden. Aber es soll uns klar machen, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden. Unabhängig davon, was wir hier auf dieser Erde von dem anderen gehalten haben. Aber wir haben ja 1000 Jahre Zeit, dieses Geheimnis zu erforschen. Und wir werden sicherlich sehr erstaunt sein, wer mit uns dabei ist und wer nicht. Und es wird aber ein sehr freudiges, schönes Ereignis sein. Denn wir wissen, dass es dann kein Leid mehr ist, kein Trübsal, kein Tod, keine körperliche Behinderung, keine geistige Behinderung mehr sein wird. Und auch die Natur wird schön still und friedlich sein. Das wünsche ich mir und euch, dass wir hier von Manasse lernen können, mit Gottes Leben zu gehen und nicht ohne ihn, damit wir uns eines Tages im Himmel wiedersehen werden. Amen.